Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Sonntag, 1. Advent und 1. Dezember fallen auf einen Tag. Ein wunderbarer Tag, um einen Podcast aufzunehmen. Und heute ein ganz besonderer Podcast. Mhm. Zum einen, weil wir über die Frauen bei der Vendée sprechen, und zum zweiten, weil wir eine Frau dazu im Podcast haben, die sich damit auch auskennt mit Offshore-Segeln. Das ist die liebe Charlotte Schneider, die gerade in England sitzt. Hallo Charlotte.
Hallo.
Hallo. Und natürlich dabei der Podcasten und Miku. Hallo ihr beiden.
Moin.
So, bevor wir über die Frauen bei der Vendée, die Heldinnen, habe ich es heute genannt, oder Skipperinnen, reden, Carsten, gibst du ein kurzes Update, wie es bei der Vendée komplett aussieht gerade? Wie ist denn der Stand der Dinge?
Genau, mit Advent, was haben wir denn? Das letzte Update war 15 Uhr auf dem Tracker. Und das stellt sich so dar, dass vorne die beiden drei führende Boote mit Seb Simon, Charlie Darlin und Richom relativ eng beieinander liegen. Thomas Rouillon hat ein bisschen verloren. Da scheint es irgendwie auch technische Probleme zu geben. Dann haben wir diese Gruppe, über die wir heute eigentlich ein bisschen sprechen wollen. Das ist ja im Grunde die Frauen, ich würde sagen drei Frauen zusammen mit Boris, weil Sam Davies war ja so ein bisschen weggesegelt und da war Boris ja ein bisschen traurig drüber. Das hat sich wieder ein bisschen relativiert. Also die scheint so ein bisschen wieder in diese Dreiergruppe reinzurutschen, also sie scheinen aufzuholen. Also Boris fährt auch wieder, das letzte Video, was wir von ihm hatten, das war ja echt ein bisschen traurig, wo er wirklich in der Flaute lag und das ziemlich dramatisch war. Also diese Mittelgruppe hat aber durchaus, also Boris hat 1200 Meilen Rückstand, das ist auch im Moment so der Stand. Und ja, die hintere Gruppe, die kommt tatsächlich mächtig auf, also diese Non-Foiler, wo ja auch unsere Violet drin segelt, sehr stark, die haben auch aufgeholt Violette, auf die Mittlergruppe.
Heißt sie nicht Violet?
Nein, sie heißt Violette.
Ach so, weil die jetzt Französin ist das Violette.
Französin, Carsten.
Ja, okay. Französin. Samantha, nee, die heißt Samantha, ne? Samantha Davies.
Ja, sie ist Engländerin.
Ja, okay. Ja, aber die ist ja schon die lebt in Frankreich.
Charlotte, und, kurz für dich.
Ja.
Ist der Mann, der mal, ich glaube, Samantha Gutschalt gesagt hat und Justine Mitreau eine Französin beschrieben hat. Das nur, damit du gleich Bescheid hast,
wo
du
hier bist. Ja, herrlich. Ja, das war eigentlich schon das Update. Der Chinese ist auch rangefahren mit dem Druck von hinten, schiebt sich da alles so ein bisschen zusammen und wir hoffen ja eigentlich jetzt auch gerade für Boris nun wieder, dass die vorne ein bisschen einparken, aber Fakt ist, die vorne sehen wirklich in einem anderen System als die hinteren, nähern sich jetzt unten der Eisgrenze, diesem Flaschenhals, von dem wir schon oft gesprochen haben, da gibt's nicht so viele Optionen, aber wir hoffen jetzt, dass das nächste von hinten kommt und sich das vielleicht vorne ein bisschen zusammenschiebt, naja. Aber alle fahren wieder, keine liegen im Moment richtig in der Flaute. Und
dann eine kurze Frage an den Leiter der Schadenabteilung. Miku, Conrad Coleman hatte ja einen Blackout. Er hat schon wieder, also gestand gestern bei, er hat einen kompletten Blackout gehabt, gar keinen Strom mehr. Er hat dann ein bisschen was repariert. Es ging aber gestern, glaube ich, sein Autopilot, oder der Kiel ging nicht. Also den musste er, glaube ich, per Hand machen. Und ich glaube, Autopilot auch. Und dann hat er ausgewechselt. Und sein Internet ging nicht. Weißt du, wie die Reparatur fortgeschritten ist? Hat er das fertig gekriegt oder eiert er immer noch rum?
Also offenbar ist er fertig geworden. Obwohl, ich muss ja zugeben, ich hatte am Anfang wirklich gedacht, das ist ein PR-Gag, ne? Am Black Friday ein Blackout zu haben. Also das ist schon echt kernig. Aber es scheint geklappt zu haben. Er scheint wieder so unterwegs zu sein. Zumindest ist es vor kurzem geschrieben worden auf der Webseite von Vendée-Globe und ich denke, dass der jetzt wieder sagen.
Gut, du bist ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich mag jetzt, dass hier nicht reingeht. Vielleicht reguliert sich das gleich für die Hörer. Ich würde jetzt ungern, wenn wir diese Vierer-Verbindung stabil haben, jetzt hier rausgehen. Falls das so sein sollte, ich habe es ja schon mal beschrieben, hier hängen vier Mikros quer durch Europa verteilt, vier Internetverbindungen, eine Plattform und vier Verbindungen, wo sich eingewählt wurde, ein paar Kabel. Kann mal passieren. Charlotte, ganz kurz, bevor wir loslegen, sag doch mal, was du machst. Ich habe dir jetzt vorgestellt als Offshore-Seglerin, das bist du ja auch, aber erzähl mal, was machst du?
Ja, im Moment lebe ich in England, in Southampton, und bin mittlerweile mit meinem Studium fast durch. Ich habe Schiffbau oder studiere Schiffbau in Kiel und habe da jetzt alle meine Klausuren geschrieben und bewerbe mich gerade fleißig für Praktika, weil ich gerne in den Bereich Segeldesign gehen möchte. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Hauptding noch, was ich neben dem Offshore-Segeln mache, aber was manchmal auch sehr schwierig ist, das Vollzeitsegeln mit dem Vollzeitstudium zu verbinden.
Und Offshore-Segeln, erzähl mal, also was machst du da oder was segelst du? Also ich stelle mich jetzt ganz dumm, weil ich hab natürlich gelesen, aber die höre natürlich nicht. Deshalb erzähl noch mal kurz, was du da so machst in dem Bereich.
Genau, ich bin ziemlich frisch eigentlich in überhaupt das Regattasegeln eingestiegen. 2022 hatte ich meine erste Regatta über ein deutsches Frauenteam da irgendwie reingerutscht und habe relativ schnell aber gemerkt, dass das Double Hand Offshore-Segeln mir definitiv am meisten Spaß macht und vor allem auch einfach lange Distanzen, wo man nicht nur 24 Stunden unterwegs ist, sondern dann auch ein paar Tage. Mit der ersten Regatta mit der Baltic 500 habe ich auf jeden Fall meine Liebe zu dem Bereich gefunden und ja, versuche seitdem jede freie Minute zu nutzen, um irgendwelche Regatten zu segeln. Habe aber aktuell keine Kampagne, sondern versuche mich da irgendwie durch lauter Boote durchzumogeln und nehme alles mit, was kommt.
Ja, wenn du sagst jetzt deine erste Regatta, heißt das, dass du vorher auch, dass du gar nicht Regatta, auch nicht Opti und sowas?
Nee, genau. Ich bin auf dem Plattenland in
Ach so,
Freiburg
echt? Das ist ja witzig.
aufgewachsen und habe erst
Ach,
zum
lustig.
Ende meiner Schulzeit das Segeln überhaupt für mich entdeckt, aber dann irgendwie mit Vollgas
Das ist interessant.
ja, mich reingestürzt und habe
Ja.
ganz lange als Skipper gearbeitet im Mittelmeer und habe dadurch super viele Meilen gesammelt und vor allem die Erfahrung als Skipper gesammelt, was jetzt mich auch in das Regattasegeln so schnell reingebracht hat, weil ich einfach diese Fähigkeit mitgebracht habe, vielleicht nicht das Boot optimal zu trimmen, aber ein Boot sicher zu führen als Skipper. Und so kam ich an die meisten Jobs tatsächlich dran und habe mir halt jetzt durch viel Zugucken und Abgucken von guten Seglern auch das Trimmen beigebracht.
Na klar. Wie alt bist du jetzt? Oh, warte. Alter haben wir noch gar nicht besprochen.
Ich bin 26.
Das finde ich, ich finde es lustig, wie du sagst, dass du dann ganz lange geskippert hast. Also, wie früh hast du denn angefangen und kommt man dazu, dass man so früh skippert?
Ich habe mein SKS halb gemacht gehabt und bin selber mitgesegelt auf einem Mitsegeltörn, einfach weil ich nach dem Abi irgendwie was erleben wollte. Und da wurde ich, ja, wortwörtlich entdeckt von dem Chef dieser Agentur oder Organisation. Und er meinte, da wartet irgendwie ein Boot in 3 Wochen. Hast du nicht Lust, noch schnell dein SKS fertig zu machen? Ich glaube, du bist ein guter Skipper. Und seitdem, ja, habe ich meine fleißigen Meilen als Skipper gesammelt.
Krass, das ging schnell.
Also ich bin da sehr spontan und Vollgas reingerutscht. Und habe das dann einfach Vollzeit gemacht und dann meine, ja, 15.000 Seemeilen in 3 Jahren zusammengesegelt. Und da einiges gelernt und viel erlebt. Und ja, dann tatsächlich auch 2022 mein eigenes Boot gekauft, wo ich natürlich jetzt auch nochmal gesammelt habe.
Wow, was denn für ein Boot?
Eine Komfortina 32, meine kleine Wohnung im Sommer.
Wow.
Nein, witzig, weil mein Bruder hat sich gerade, habe ich eben noch erzählt, er ist gerade nach England damit gefahren, hat sich eine Confortina 32 letztes Jahr gekauft. Von Holland aus nach England drüber, ein großes Projekt. Gestern noch hat er mir vorgestellt und ein tolles Schiff, ne?
Ja,
Also ist ja, und da
definitiv.
wohnst du auch drauf, ja, genau, habe ich auch irgendwo
Ja,
gelesen.
genau. Im Sommer in Kiel ist es super direkt. Ich liege da direkt an der Fähre.
Du hast das größte Boot von uns allen. Ich glaube, wenn wir alle hintereinander legen. Wenn wir alle hintereinander legen,
genau, also mich noch kürzer. Interessiert, oder dann dein Name kam ja jetzt auch so ein bisschen in die in Schlagzeilen. Auf jeden Fall ist man als segelinteressierter Mensch drüber gestoßen, über diese, es gibt ja nun mehrere Projekte tatsächlich auch dieses Frauensegeln fördern und gerade mit, wir haben viel drüber berichtet, über, es war noch heißer das Thema, als es hieß, Double-Handed Mix könnte sogar olympisch werden. Das ist jetzt für Marseille dieses Jahr hat nicht funktioniert. Trotzdem gibt es da ja einige Bemühungen, auch gerade Frauen Offshore-Segeln zu fördern und gerade in diesem Mix-Bereich. Da gibt's ja auch deutsche Projekte und du steckst da ja auch immer irgendwie mit drin. Wie ist denn da gerade der Stand und wo bildest du dich denn da weiter?
Genau, also von den deutschen Projekten, so wie ich auch in das Offshore-Segeln komme, es gibt die Offshore-Seglerin nennt sich das, da ist vor allem das Rubix-Projekt mit der X332. Das habe ich als auf jeden Fall Sprungbrett super genutzt und die haben mir eine super Plattform gegeben, um einfach mal das Regattasegeln auszuprobieren. Ich habe schnell gemerkt, ich möchte nicht nur Inshore-Regatten segeln und schnell weiter Richtung Offshore und habe tatsächlich aber auch über dieses Netzwerk ein Boot gefunden, mit dem ich die Baltic 500 gesegelt bin. Also ich bin diesem Netzwerk auf jeden Fall super, super dankbar. Dann bin ich aber schnell weitergegangen zum Magenta-Projekt, was auf jeden Fall das internationale Pendant dazu ist, was auf jeden Fall eine Riesenplattform für alle Frauen im Segelsport bietet. Und wo letztendlich alle großen Offshore-Seglerinnen und auch Inshore-Seglerinnen und feulende Frauen, also jegliche Frauen im Segelsport, aber auch im Engineering, vertreten sind und wo ein Riesennetzwerk und Hilfeleistungen herrscht. Also es wird an allen Enden wird versucht, Frauen irgendwie über Umwege in Projekte reinzubekommen, wo halt sonst nur Männer zu sehen sind. Genau, das ist auf jeden Fall ein Projekt, das man nennen kann in der großen internationalen Szene, was auf jeden Fall den Offshore-Sport in die Richtung gebracht hat, dass Frauen mehr gleich behandelt werden wie Männer. Dieses Jahr war noch ein kleines so Zwischenprojekt von Sani Boyke, die mit ihrer Figaro gesagt hat, sie möchte dieses Jahr noch die Tourwall segeln. Wo es nicht ganz ein Frauenprojekt war, weil wir einen Mann noch dabei hatten, was auf jeden Fall auch gut war. Aber da hat sie auch versucht, deutsche Frauen in die französische Offshore-Szene zu bringen.
Jetzt bist du ja erst frisch dabei, wie du selbst sagst, aber war das früher schwieriger als Frau, da so reinzukommen in diese Szene oder hat sich das jetzt verbessert?
Also ich glaube grundsätzlich für deutsche junge Personen, also gar nicht nur frauenbezogen, ist es schwierig, in diese internationale Szene zu kommen, weil wir meiner Meinung nach recht wenig in diese richtige Offshore, also ich meine, wir haben viele Inshore-Regatten, aber so richtig Offshore gibt's wenig Plattform für junge Leute. Und gleich sich in dieses internationale Getümmel irgendwie zu stürzen, ist dann einfach schwierig als deutscher junger Mensch. Aber für Frauen ist es natürlich noch schwieriger. Und ich glaube, ich hatte wahnsinnig Glück, aber es ist auch heute noch schwierig. Aber diese Plattform wie das Magenta-Projekt ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe, da reinzukommen.
Es gibt doch, ist es beim Magenta-Projekt auch das, wo Cole Brower und Boris quasi mit dabei?
Genau.
Ach so, okay, weil der ist er ja, glaube ich, Mentor und sie ist Mentee und der hat das ja direkt, ich fand das ja mega spannend, dass er, ich meine, sie ist ja mit, wirst du auch verfolgt haben, eine der erfolgreichsten Seglerinnen des letzten Jahres im Grunde, weil sie einfach auch total coolen Content bei ihrer Weltumsegelung da irgendwie geliefert hat oder der, sag ich mal, Internetstar auch.
Ja.
Und Boris hat sie ja nun direkt in sein Team geholt irgendwie, ne?
Also das genau, das war
sehr eng verfolgt.
Ja, es war letztendlich von dem Magenta-Projekt eine Initiative, Frauen in Führungspositionen zu bekommen, indem sie eine Ausschreibung gemacht haben und man konnte sich bewerben auf entweder diese Skipper-Rolle oder aber auch Team-Leading, Team-Manager und ich weiß nicht, Boat-Captain war, glaube ich, auch noch eine Rolle. Es gibt verschiedene und Onboard-Reporter, also es gab da ein recht großes Projekt, wo man sich beworben konnte und genau, Cole Brower war unter anderem eine, die dann diese Plätze bekommen hatte.
Sind da auch die Vendée Globe-Frauen drin? In dem Agenda-Projekt? Also diejenigen, die jetzt unterwegs sind, sind sie alle drin?
Ja, also Justine Matrö ist auf jeden Fall eine Mentorin auch von dem Agenda-Projekt. Sam Davies war es, glaube ich, bin im Moment, glaube ich, gerade nicht. Clarisse Grümer hat gerade für das Magenta-Projekt auch gesprochen, bei einer Veranstaltung kurz vor der Vendée Globe. Pip Herr ist sicher auch connected gewesen. Also es sind fast alle von denen auf jeden Fall irgendwie mal durch das Magenta-Projekt gekommen. Was entstanden das ist damals durch die SEA-Frauen, wo ja fast alle von den Frauen auch mitbeteiligt waren.
Ja, spannend, ja. Spannend, sehr spannend. Ja.
Sag mal, hast du dir einen Plan zurechtgelegt für die nächsten Jahre? Oder sag mal, hast du ein Ziel, wo du sagst, da möchte ich gern hin als Offshore-Seglerin?
Im Moment ist mein Ziel, ganz viel Erfahrung sammeln und irgendwie versuchen, alles so einzusammeln, was ich bekomme. So, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr die sehr spontane Möglichkeit, mit Ray Harrison eine Regatta zu segeln. Zwar nur eine, in Anführungsstrichen, kurze Offshore-Regatta vom Rock, Mr. of Mellem, aber es war trotzdem eine wahnsinnige Erfahrung, mit so einem Segler, und vor allem war er bei uns als Navigator dabei, zu segeln. Und solche Dinge versuche ich gerade noch mitzunehmen. Gerade als Student ist man noch sehr flexibel zeitlich. Und mich dran zu tasten, was ich tatsächlich dann machen will, ob ich mehr Richtung Figaro gehen will oder doch irgendwas Doublehand. Aber ich glaube, da bin ich gerade noch in der Findungsphase, weil es ja dann doch viele Möglichkeiten gibt.
Ja. Hast du denn dann jetzt quasi über deinem Bett einen Boris Herrmann hängen oder Sam Davies eher?
Ich glaube, ich verfolge einfach Poster. Alle.
ja, nee. Ja, aber sind ja schon ein paar Stars, denen man folgen kann, ne? Also das ist ja wirklich. Also sind das für dich alles die Superstars oder ist das eher? Meine, du hast ja auch gemerkt, oder wenn du jetzt bei Susanne Beuke irgendwie mitgesiegelt bist, ist da alles nicht so einfach, ne? Da jetzt wirklich dann auch den Schritt zu gehen. Ne?
Ja, also das französische Segelniveau ist auf jeden Fall sehr hoch. Was ich auch dann auf jeden Fall festgestellt habe, als ich selber mal in dieser Figaro-Klasse mitgesegelt bin. Man verfolgt irgendwie alle und es ist sicherlich einfach, sich da so einen Namen zu machen und mitzuspielen.
Hast du so Vergleichsmöglichkeiten? Würdest du es mit dem Ausland vergleichen? So wie man so England oder andere Länder sieht, haben die es da einfacher?
Ich würde sagen, ja. Also gerade was Offshore-Bereich geht, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr, mein Freund lebt in England, dadurch bin ich sehr viel in England und auch dadurch in die englische Segelszene so ein bisschen reingerutscht und auch unter anderem das Griffin-Projekt vom Rorg, wo man merkt, da wird junge Nachwuchssegler deutlich mehr gefördert, weil es einfach viel, viel mehr Boote gibt, die wirklich offshore segeln. Ich meine, die Engländer segeln vor allem auch viel mehr Offshore-Regatten. Ich weiß nicht, die Baltic 500 und dann vielleicht noch, es ist auch eine Rorg-Regatta oben in Schweden, Helsinki, die Regatten. Aber sonst gibt's ja gar nicht so 500, 600 Meilen Offshore-Rennen, die Rundskagen, aber auch nur alle 2 Jahre. Das heißt, da ist gar nicht so viel Möglichkeiten, um Offshore-Erfahrung zu sammeln, was in Frankreich und in England einfach schon ganz andere Möglichkeiten sind.
Also sind die Voraussetzungen da natürlich da, sind natürlich viel besser. Hast du denn so einen Traum, wenn du sagst, wenn alles super läuft, dann mache ich im Jahr 2000XX das, also im Zweifel eine Vendée?
Das mit der Vendée bin ich gerade noch so ein bisschen am rausfinden, weil ich, wie gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte, noch nie so richtig eine Regatta single-handed gesegelt bin. Aber so eine große, entweder Class 40 oder Vendée-Regatta, das wäre schon auf jeden Fall ein Traum und dort auch irgendwie mitspielen zu können. Aber ich bin noch weit weg und aber ja, die Träume gibt's auf jeden Fall.
Was muss passieren, damit so ein Traum warm wird? Weißt du, wahr wird, weißt du das oder machst du dir Gedanken drum oder sagst du, nö, ich gucke erstmal, was kommt?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Man muss irgendwie einen Sponsor finden, ein Boot finden und dann da irgendwie auf dem richtigen Weg reinrutschen. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen so ein richtigen Zeitpunkt abwarten, bis man sich auch irgendwie bereit fühlt, da mitspielen zu können. Und im Moment hoffe ich, dass ich da ganz bald hinkomme. Aber eben dieser große Faktor, wie finanziert man sowas, ist natürlich ein sehr großer Punkt.
Ach so, ganz kurz, Carsten, Sponsorenanfragen bitte am besten über Instagram, ich glaube la.segel, ne, ist dein Kanal, ne? Da kann man dir Anfragen stellen, ja, ne? Okay, genau. Super.
Ja, genau, sehr, sehr perfekt. Ja, das ist ja wirklich die Frage, ne? Also der Weg dahin, das geht, das ist einfach relativ lange. Ich meine, sieht man ja auch bei Boris, ne? Ich meine, eigentlich hat sich's nicht viel gebessert seit Boris Schum. Okay, man kennt jetzt den Segelsport und auch aus seiner Sicht mehr als jetzt in Deutschland als im Mercos Cup oder irgendwie sowas. Aber wenn man bedenkt, wie lange er dafür gebraucht hat und auch wie hartnäckig er war, ist ja eigentlich fast schon ein bisschen abschreckend, oder?
Ja, ich fand es jetzt auch erschreckend, zum Beispiel Pip Herr hat irgendwann einen Aufruf gemacht, ein paar Monate vor der Vendée, dass sie kein Geld mehr hat. Und da sieht man, wie schwierig es ist. Selbst als, sie ist ja wirklich mittlerweile eine der großen Imoca-Seglerinnen und selbst sie hat Schwierigkeiten, Sponsoren und Geld zu finden, um überhaupt die Kampagne zu starten, die ja schon wirklich in den staatlichen war. Sie war ja da fast schon beim Vendée Start und hatte dann kein Geld mehr. Da merkt man, wie komplex das ist, da wirklich eine 4 Jahre Kampagne aufrechtzuerhalten mit finanziell.
Das hat mich total erschrocken, diese Geschichte. Die ist ja irgendwann, ich glaube, nach dieser New York Vendée auf dem Weg nach England ist sie irgendwie flach gefahren, irgendwie auf eine Untiefe gefahren. Und ihre Erklärung war, dass die übermüdet war, weil sie durchgeballert ist. Und weil sie sich das Hafengeld sparen wollte. Und da habe ich gedacht so, ich meine, um wie viel Geld reden wir jetzt? Das sind ja jetzt nicht irgendwie zigtausend Euro. Und da siehst du mal, um welche Summen es da auch geht teilweise. Also es ist schon hart. Aber ich denke immer, vielleicht ist es auch sogar einfacher, wenn man jetzt Violette d'Orange sieht. Oder auch den Huhnsegler, Gurexo-D, ne? Oder
Gurexo-D. Aber lass uns mal bei Violett bleiben.
Ja, ich meine nur, ich wollte ganz kurz nur auf die beiden kommen, weil es junge Menschen sind. Ich glaube, die wären, ich weiß nicht, sehe ich das falsch, die wären wahrscheinlich beide nicht dabei. Ich meine, Violett hat den Ärmelkanal mit einem Opti überquert, hat sich den Namen gemacht. Und er ist mit dem Huhn rumgesegelt. Und haben natürlich dadurch wirklich an Popularität gewonnen, auch ihre über die Social Media und sowas. Und und natürlich hat denen das total geholfen dabei. Die haben sich ja, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt in erster Linie als durch seglerische Leistung hervorgehoben, natürlich seglerische Leistung, aber dass sie jetzt die Schnellsten der Schnellen sind und da mitmachen müssen, das hat natürlich auch damit zu tun, wie populär du wirst, ne?
Beste Beispiel ist, Boris ist mit Greta gesegelt, ne? Ich meine, hört sich jetzt komischer Vergleich an, aber im Endeffekt ist das sein Big Call gewesen, sie wirklich da mitzunehmen oder sich in dieses Projekt einzuarbeiten und hat die Reichweite gekriegt. Also im Endeffekt müsstest du dir eigentlich irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal suchen. Also ich weiß nicht, mit dem Huhn ist jetzt schon gesegelt worden? Überleg dir mal was.
Ja, ich habe tatsächlich mehrmals dieses Jahr mit anderen Leuten darüber Diskussionen gehabt, wie viel Social Media muss man machen, um eine gute Kampagne zu machen und wie viel tatsächliche Leistung braucht man, um eben Sponsoren zu bekommen. Meiner Meinung nach, oder ich persönlich würde gerne einfach durch Leistungssponsoren bekommen. Andererseits muss man auch irgendwie tatsächlich sich, also bei Cole Brower sieht man ja auch, also irgendwie muss man sich durch irgendwas Spezielles einen Namen machen. Aber ich finde, da darf man nie vergessen, dass man trotzdem auch zeigen muss, dass man segeln kann.
Also bei Violette d'Orange sieht man das ja nun wirklich ganz besonders gut, ne? Dass sie beides gemacht hat. Sie hat beides gemacht. Sie hat hervorragend gut gesegelt. Ja. Man darf ja nicht vergessen, dass Violette d'Orange wirklich die ganze Zeit in der Offshore-Szene schon unterwegs ist, seit ihrem 19. Lebensjahr, ne? Also jetzt mal diese Optikanal Überquerung und so weiter und so fort mal beiseite geschoben. Aber wirklich, sie hat eine Mini-Transat gemacht. Sie hat im Figaro wirklich, sie hat wirklich gut gesegelt im Figaro und ist jetzt eben auf den Imoca gekommen. Also, und sie ist gleichzeitig sehr, sehr gut im Social-Media-Bereich. Ich finde, sie ist das beste Beispiel dafür, dass das wirklich gemixt werden muss. Es muss gemischt werden. Ne? Hm. Ich glaube, ein Alleinstellungsmerkmal allein, Carsten, wie du das jetzt gerade gesagt hast, kann es nicht sein. Du musst wirklich zeigen, was Natürlich Sache ist. Nicht. Du musst wirklich was drauf haben. Ne?
Wenn du jetzt nach diesem Podcast wirst du wahrscheinlich 800.000 Follower haben, dann bist du ja für Sponsoren schon mal interessanter. Ja. Nee, aber klar, natürlich klar, wenn du jetzt mit so einem riesen Insta oder so einem Social-Account kommst und sagst, so, guck mal, ich habe irgendwie 1 Punkt so und so viele Millionen Follower, werden natürlich Sponsoren eher sagen, okay, die kann segeln, die hat, oder der kann segeln, wer auch immer. Mhm. Aber natürlich hilft das bei der, wenn du Sponsoren finden willst. Ne?
Ja. Das auf jeden Fall.
Andererseits musst du gut segeln, um natürlich auch Leute dazu zu bringen, dass sie auf deinen Account gehen, weil du willst ja auch nicht irgendwie bei TikTok nur tanzen, das hat ja mit Segeln nichts zu tun. Also von daher ist das schon eine schwierige Aufgabe, glaube ich, dahin zu kommen.
Und ich glaube auch, dass man kann vielleicht dann über seine 100.000 Follower einen Sponsor bekommen, aber irgendwann merkt er ja auch, dass man immer nur hinten mitfährt. Und das merken dann vielleicht auch die Follower und dann ist dann auch immer die Frage, wie viel bringt diese Kampagne, wenn man zwar super in Social Media ist, aber am Ende nie eine gute Leistung bringt.
Hm. Hast du da ein Beispiel? Also, hast du da ein Beispiel, Charlotte?
Nee, nicht direkt.
Okay, gut. Aber das ist ja nochmal ein Beispiel, wenn wir jetzt eben gerade doch nochmal zu Boris zurückkommen, sagen wir mal Alleinstellungsmerkmal. Er hat tatsächlich, das hat dazu geführt, sag ich mal, Greta hat dazu geführt, mehr Follower, Sponsoren, und er hat es dann die richtigen Entscheidungen getroffen, dass, sag ich mal, das Geld in ein Boot oder in das Design investieren. Es ist so viel, dass er im Grunde seine ganze Firma so hochgepusht hat, in dem Sinne, dass er die richtigen Leute an die richtigen Stellen gesetzt hat und auch die ihm wirklich ein schnelles Boot gebaut haben. Und dadurch kommen dann wieder die Erfolge. Ne? Also das ist so, glaube ich, wenn man das so hinkriegt, und das hat er durchaus perfekt hinbekommen, auch wenn jetzt viele sagen, oh, der hat ja ein ganz langsames Boot, totaler Quatsch, der ist Zweiter irgendwie dieser Weltrangliste, er hat das alles schon bewiesen, dass das funktioniert und ist dann eben auch mit der Leistung gekommen. Deshalb wundert mich so ein bisschen hier, wir haben über Gurek, wie heißt er jetzt wieder? Gurek, unser Huhnsegler.
Girek Sudé
gesprochen. Girek Sudé. Der ja wirklich der komplette Abenteuersegler war und auch keine, glaube ich, gar keine Geschichte hat im Endeffekt, auch Regatta jetzt mäßig oder hin und her. Und der hat durch wirklich dann auch ein Boot bekommen, nur durch diese Abenteuergeschichte, nur durch die Geschichten, die er erzählt hat, und ist aber auch noch gut gesegelt. Das war quasi so ein bisschen on top. Also der segelt ja mit seinem Nicht-Foiler da durchaus auf sportlich höchsten. Er hat schon einige gute Ergebnisse abgeliefert. Also das ist schon, also man kann es auch im Nachhinein lernen. Ich würde jetzt auch immer eher denken, okay, man macht erst den Erfolg und dann guckt man nach Sponsoren, wie es normalerweise üblich ist, und dann sonst traut man sich vielleicht auch gar nicht da. Viele sind auch dann sehr laut schon, die klappern schon, obwohl es noch gar nichts zu klappern gibt. Dann denkt man auch, oh Gott, es geht in die falsche Richtung. Ja, ist nicht so einfach, ne? Aber es schadet wahrscheinlich nicht, so ein bisschen Präsenz zu haben. Ja,
ja, und ich glaube, es ist dann auch einfach charakterabhängig. Hm. Also ja, wenn man einfach nicht gemacht ist für jeden Tag Content auf Instagram oder sonstigen Social Media Kanälen, dann kommt es auch irgendwann nicht mehr authent rüber. Das heißt, es ist auch wirklich einfach seglerabhängig, ob man jetzt für die Kamera gemacht
ist. Kriegst du das hin?
Ich versuch's.
Glaubst du, dass du es gut kannst?
Ja, spannend. Ich bin am Lernen.
Definitiv.
Wie haben das denn, wir wollten ja über die Frauen sprechen, wie haben das denn die Frauen, die jetzt da mitsegeln, so eine Clarisse, Isabelle Joschke, Justine Mitro, Samantha Davis, wie haben die das denn hingekriegt, da hinzukommen? Durch seglerische Leistungen? Ja, alle, ne?
Ja, durch seglerische Leistungen, eindeutig. Aber man muss dazu sagen, sie haben halt von Anfang an auch ihre Social-Media-Accounts gepflegt. Bestes Beispiel ist Clarisse Krämer. Also so ganz frühe Segelreporter-Leser werden sich da noch dran erinnern. Die hat ja aufgetrumpft bei der Mini-Transat, die sie gemacht hat, wo sie Zweite geworden ist in der Serienwertung. Und das ist wirklich eine heiß umkämpfte Klasse. Die hat wunderbare Videos gedreht. Die war eine der allerersten, die wirklich richtig häufig Videos gepostet hat, schon in der Trainingsphase, beziehungsweise sogar in den 2 Jahren bevor sie losgesegelt ist. Und die hat auch wirklich von Anfang an einen klasse Mix gehabt, Leistung und Social Media, beziehungsweise halt eben Medienarbeit in dem Sinne. Und die anderen
wobei,
ähnlich. Die anderen ähnlich. Du,
ne? Erinnere dich, Clarisse ist ein gutes Beispiel, weil auf der einen Seite kann bestimmt gut segeln, aber als sie den Sponsorvertrag von Banque Populaire bekommen hat, ne, da haben sich, was ja nun der wichtigste Sponsor eigentlich in der französischen Offshore-Szene ist, seit vielen, vielen, vielen Jahren, da haben sich schon einige gewundert. Und ich erinnere mich an unseren Freund Jörg Riechers, der hat zwar nicht den Namen genannt, aber hat dann doch sich in einem Seahorse-Artikel dann doch irgendwie darüber ausgelassen. Ja, das kriegen schon kleine Mädchen Sponsoren und nicht die, die, naja, vielleicht jetzt gerade toll oder beste Ergebnisse bringen. Und das stimmte definitiv. Also wir haben schon, es gab da andere da draußen, die vielleicht von den Erfolgen her eher nach einem guten Sponsor oder verdient hätte, in Anführungsstrichen. Das ist ja nicht so, dass man sich verdient hätte. Aber klar, der Sponsor hat natürlich auch an die Außenwirkung gedacht. Das muss man ja auch. Das ist jetzt irgendwie kein Spaß. Und Clarisse konnte sich, ist telegen, die konnte sich gut äußern, ist auch noch eine gute Seglerin. Aber als sie den Banque Populaire Vertrag bekam, da war sie nicht diejenige, die jetzt schon da das aufsteigende Superstar war. Ne? Das passte einfach das Paket, glaube ich, zusammen. Und haben sie im Endeffekt hat das ja auch sehr gut gepasst. Sie ist ja die vergangene Vendée Globe mit Banque Populaire gefahren. Da hat sie schon zwar noch einen Nicht-Foiler gehabt, da war ja die schnellste Frau.
Ja.
Aber ja.
Sie hat tatsächlich den 20-jährigen, ich glaube 20 Jahre war der Rekord davor von Ellen MacArthur aufgestellt und den hatte sie dann gebrochen.
Genau. Wobei man sagen musste, den hat sie gebrochen, weil auch Samantha Davis lag vor ihr, ne, auch hier Isabel, ne, die war lange nachher dann vorne, ja. Die hat dann den Kiel kaputt gehabt, also sind schon einige vor ihr schneller gewesen und sie ist schon relativ vorsichtig, war auch die erste Vendée und wir erinnern uns, sie hat auch keinen Foiler gehabt, hatte sehr schnell nicht Foiler, das war das alte Schiff, das hatte ja vorher Paul Meillat. Und der ist ja mit dem SMA ist er da rumgefahren, das ist ein ganz spannendes Boot gewesen, was jetzt immer noch segelt, aber was eben mit das schnellste Nichtfoiler war. Aber sie hat das Ding eben bis zum Ende durchgefahren und klar, und damit dann auch den Rekord gebrochen.
Und am Ende finde ich es genau, dass die Vendée, was auch sozusagen die Gleichberechtigung da, finde ich, ausmacht, in der Figaro, in der Solitaire de Figaro, da kommt es auf jede Minute an, bei jedem Manöver. Aber gerade bei so einer Langstreckenregatta kommt sie auf die Kontinuität an und auf die sauberen Manöver, auf die wenigen Malheure an Bord, wenig Bruch. Und da ist es dann egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, vielleicht hat ein Mann mehr Kraft und kann vielleicht ein Manöver 5 Minuten schneller machen. Aber das kommt dann, bei so einer Regatta kommt dann viel auch einfach eine Kontinuität noch ins Spiel. Und da sind dann Frauen und Männer gleichberechtigt. Also bei der Navigation gibt es da keinen Unterschied mehr. Also eine Navigation auf Computer gucken kann, da gibt es ja keine Kräfteunterschiede mehr. Das Mann, Frau einfach gleichgestellt.
Ja, finde ich einen interessanten Aspekt. Ne? Das habe ich mich tatsächlich auch mal gefragt, aber bei dem Wettbewerb gibt's wirklich da keinen großen Unterschied. Wir haben ja auch über Damien Seguin geredet, der ja auch dem fehlt ein halber Arm und der segelt eigentlich ein bisschen hinter den Erwartungen gerade. Der hat schon gezeigt, dass er da ganz vorne mit segelt. Also der hat schon längst bewiesen, dass eben da dieser Kraftaspekt, natürlich kann er nicht so dramatisch kurbeln wie jetzt, weiß ich nicht, Boris oder wer ist denn ein starker, oder gerade von vorne Rouillon, oder von der reinen Kraft her, wenn man jetzt denkt, die Leistung an der Kurbel zu bringen, irgendwie, das kann tatsächlich ja nicht so den Ausschlag geben.
Und auch wenn man die französischen also gerade die französischen Offshore-Segler auch anguckt, die sind ja auch alles nicht die größten. Also die sind zum Teil ja gar nicht groß, stark und wo man denkt, das sind jetzt absolute Kraftpakete, sondern es sind ja auch oft kleine Segler. Da kommt es am Ende wirklich drauf an, wer hält am längsten durch. Und das kann eine Frau auch.
Charlotte, komm mich mal in Lorient besuchen. Und dann stellen wir uns auf den Steg und dann wiederholst du diesen Satz. Dass sie nämlich nicht die Größten sind. Und Sie werden dir was erzählen.
Dann. Sind die nicht? Glaubst du, dass die größer sind?
Oder? Nein.
Oder stärker?
Sie halten sich für größer.
Ja, sie halten sich für die Größe. Ja, das mag sein. Ja, aber körperlich?
Nein, sie sind wirklich eher klein. Du hast vollkommen recht, Charlotte. Ja. Sie sind körperlich eher kleine Typen, die meisten, ja. Obwohl, man muss jetzt dazu sagen, Richomme oder so, also das ist schon, ist schon nochmal eine andere Größenklasse, aber gerade Thomas Rouillon zum Beispiel, einer meiner Lieblingssegler, wie ihr alle wisst, ist eher kleiner. Das stimmt durchaus, ja.
Ja, auf den Fotos sieht man es ja immer nicht, aber ich stand dieses Jahr bei Tourval, war ja tatsächlich dabei, als irgendwie Mutmacher für alle Segler. Und der kam und dann stand er plötzlich neben mir auf dem Steg und ich dachte, ach, der ist ja wirklich nicht, also er ist kein Zentimeter größer als ich. Wo ich dachte, okay, also wenn der das kann, dann kann ich es auch. Also es kommt da wirklich nicht mehr auf die Körpergröße.
Trotzdem ist das ein interessanter Aspekt, weil wir haben eben über Cole Brauer gesprochen. Sie hatte ja auch versucht, beim Volvo Ocean Race mitzumachen, bevor sie ihre Weltumsegelung selbst gestartet hat, und hat versucht, in einem Team unterzukommen. Das war damals noch mit den One Design Volvo 70, glaube ich. Nee, 65, ne? Und das war schwierig. Nee, Quatsch. Das war davor, genau. Da war ja auch schon ein Frauenthema dabei. Da musste glaube ich, eine Frau musste mindestens dabei sein. Keine Ahnung. Die hatten so eine Quotenregelung. Und dann, als es erstmal mit den Imokas war, da wollte sie eben dabei sein. Und da war das Argument, ich glaube, bei 11th Hour hat sie es versucht, weil sie auch Amerikanerin ist, den Job der Frau zu bekommen. Und dann haben sie gesagt, nee, zu klein, nicht kräftig genug, weil die klassische Funktion dann in so einer, was waren das, vier Segler sind, das ist ja ein Onboard-Reporter, der wäre natürlich auch gewesen, an der Kurbel zu stehen und sich abzuwechseln. Und dann hat sie es ja irgendwie andersrum ja dann erklärt, ne?
Ich stand tatsächlich letztes Jahr mit Annie Lasch bei der Bo Düsseldorf auf der Bühne und da haben wir über Frauen im Offshore-Segeln gesprochen und da stand sie irgendwann auf und hat auch gesagt, die gehen ja alle nur bis zur Nase, die Segler, und da macht sie überhaupt keinen, und sie ist ja auch nicht die Größte. Also sie war sehr davon überzeugt, dass auch bei einem Volvo Ocean Race die Größe keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, es kommt einfach.
Annie jetzt? Oder?
Ja,
oder?
Genau.
Oder Cole?
Nee, Annie Lasch.
Annie.
Und ich glaube, es kommt einfach immer mehr, dass man merkt, okay, das spielt wirklich keine Rolle mehr. Weil es wird auch viel mehr, spielt der Computer die Rolle. Und am Ende ist es, wer kann am besten mit Technik umgehen? Wer kann das am schnellsten reparieren? Wer kommt mit einem Blackout am schnellsten zurecht? Also das sind ja auch Fähigkeiten, die man mitbringen muss.
Und auch die Psyche macht viel, glaube ich, bei so einer, gerade bei dieser.
Und ich glaube, da haben Frauen eher einen Vorteil.
Würde ich auch mal vermuten. Also generell würde meine Frau jetzt auch sagen, stimmt. sag mal, wie hast du das denn damals verfolgt? Weil das ist ja auch noch ein Thema, den man ansprechen sollte, wenn man über Frauen bei der Vendée spricht. Wie hast du das damals verfolgt mit Clarisse, die ja, wo wir vorhin bei Bon Populaire war, auf einmal raus war aus der Nummer? Hatte ich das so, du hast das wahrscheinlich mitgekriegt, ne?
Ja, genau. Grundsätzlich finde ich, gibt's einfach, ich stimme mich auf jeden Fall Clarisse zu, dass es so uncool war, wie es gelaufen ist. Ich glaube, da sind viele andere Sachen auch noch im Hintergrund gelaufen, aber ich finde, man darf nicht als Sponsor sagen, nur weil jetzt jemand schwanger ist, geht's nicht. Ich stehe tatsächlich ein bisschen kritisch dazu, dass jetzt beide Elternteile segeln und das Kind irgendwie alleine bleibt. Das finde ich einfach einfach persönlich grenzwertig fürs Kind, aber das ist deren Sache, und wenn sie beide das machen sollen, dann sollen sie es machen. Aber meiner Meinung nach kann man nicht sagen, nur weil jemand schwanger ist, ist man jetzt, man ist ja nicht krank, wenn man schwanger ist.
Nein, und das ist ja, ich meine, das ist ja.
Krankheit hat. Man sieht es ja jetzt Gott sei Dank bei, wie heißt die?
Rosalind.
Dass es ja auch Sponsoren gibt, die das absolut tolerieren und eher unterstützen. Das ist jetzt zum Glück einfach nochmal ein positives Beispiel.
Rosalind ist übrigens auch ein ganz spannend, weil die jetzt auch nicht bei der Vendée mitfährt, aber sie hat ja mit der Geschichte von Malizia was zu tun, finde ich. Die finde ich auch einen ganz spannenden Fall, weil da habe ich letztes Jahr, und das finde ich dann immer so, Wenn das Patriarchat dann kommentiert, gerade so bei den Leitmedien wie Spiegel, habe ich mal einen Kommentar gelesen, wo jemand gesagt hat, ja, da haben sie einmal so eine Blondine hingestellt, weil sie ein bisschen lächeln kann und hübsch aussieht. Da ist mir etwas der Hut hochgeflogen. Ich trage immer Kappen, also die ist mir hochgeflogen. Weil, wenn man sich mal damit beschäftigt, ich glaube, die hat viel damit zu tun gehabt, dass da so eine Top-Stimmung war, dass Boris gut drauf war, dass das alles gut geklappt hat bei The Ocean Race. Ich meine, die hat das, glaube ich, studiert, also Teammanagement, also die weiß, wie so eine Teamhygiene funktioniert und die hat da, glaube ich, echt extrem gute Stimmung gemacht. Und ich glaube, wenn die nicht dabei gewesen wäre, wär dieses Rennen anders gelaufen. Und da finde ich auch diesen leuchtendes Beispiel, finde ich so auch, dass sie jetzt irgendwie Skipperin ist und ja, also finde ich echt toll.
Und ich glaube, sie hat auch definitiv seglerisch was drauf. Also ich habe mit Will Harris da kurz tatsächlich drüber geredet, als ich mit ihm an Bord war und er meinte, naja, sie konnte alles nicht perfekt, aber sie hat unfassbar viel Energie da reingesteckt, alles zu lernen und war am Ende mit denen auf jeden Fall auf Augenhöhe. Also er meinte auch zu mir, weil ich ihn natürlich auch fragte, ja, was soll ich denn jetzt machen, um da irgendwie hinzukommen? Und er meinte auch, ja, einfach überall Augen aufhalten und vor allem auch einfach ganz viel Lernbereitschaft zeigen. Und das hat sie, glaube ich, vor allem gezeigt, dass sie gesagt hat, okay, vielleicht kann ich nicht alles, aber ich will es lernen.
Ja, und die war da schon, hatte die schon relativ viel auf der Liste. Also das habe ich auch gedacht so. Die hatte schon viel Segelerfahrung zu der Zeit, als sie da reingerutscht ist. Die ist ja auch nicht von irgendwie da reingekommen in diese ganze Geschichte.
Naja, aber ehrlich gesagt, das sehe ich ein bisschen anders. Also wenn du siehst, Volvo Ocean Race, da waren jetzt 5 Teams dabei. Malizia wollte das ja im Grunde auch gewinnen. Und da war die Quotenregelung, eine Frau muss mit. Und da haben bei den anderen Teams, also die Position der Frau, die ist da jetzt ist nicht kriegsentscheidend, aber wettbewerbsentscheidend. Das war schon ein gewisses Risiko, fand ich, Rosalind da mitzunehmen, weil wenn du siehst, die im Endeffekt nachher gewonnen haben, 11th Hour, die haben da Francesca Klapcic mit dabei, die einen ganz anderen Background, also viel mehr Erfahrung, Olympiamedaille auch schon hoch und runter. Also deshalb fand ich das im Nachhinein, das von Malizia schon spannend, weil sie war ja definitiv, genauso wie du sagst, Stefan, eher so für die Stimmung zuständig.
Ja, das hört sich sehr spielerisch an, glaube ich, für die Stimmung. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also wie gesagt, die hat das, ich google gleich nochmal parallel, aber die hat so Teammanagement studiert, also die weiß schon, was sie tut. Wir sprechen ja immer vom
Klar, aber das darüber sprechen wir nicht. Immer, ne? Ja, ist auch wichtig, aber ich glaube eben, dass sie in dieser Teamkonstellation, weil Boris sagt ja auch selber, er ist jetzt nun auch nicht, kann auch manchmal depressiv sein oder keine Ahnung, nicht immer da vor Energie sprühen. Und wenn du dann hier unseren Lunvin dabei hast, der ist ein super Navigator, aber der sprüht nun auch nicht davor vor Emotionen und wenn du dann jemanden dabei hast, der das zusammenkippt und Will ist da auch empfinde ich da auch noch ein bisschen offener. Also in dieser Teamkombination und immer wenn wir über Boris sprechen oder das Malizia-Team, das ist ja auf allen Positionen ähnlich, dass dieses Teambuilding funktioniert einfach gut und dafür war sie, glaube ich, der perfekte Fall. Aber wenn du jetzt denkst, seglerische Fähigkeit, die hat sie bestimmt jetzt nach dem Ocean Race viel mehr und deshalb finde ich den Punkt interessant von Charlotte, dass er, wenn sie mit Will spricht und er sagt, sie hat einfach krass sich da entwickelt und dann macht es auch Sinn, dass sie jetzt zumindest beim The Ocean Race Europe da Skipper ist bei dem Ding, was ja auch schon eine echte Nummer ist, aber ist eine Riesenchance und aber zu dem Zeitpunkt, wo Ocean Race eben gefahren ist, hatte sie eben noch nicht diesen Background. Und das ist wahrscheinlich auch schon auch ermutigend für andere Teams, vielleicht auch für Charlotte, dass es in dieser Kombination gerade eben auch, wenn wir über Ocean Race sprechen, wo es ja, ich glaube, bei The Ocean Race Europe sogar 2 Positionen für Frauen bald geben soll. Das ist ja toll. Und da können halt viel mehr einfach dann auch nachher den.
Charlotte, findest du Quoten für Frauen gut oder sagst du so, er hat immer so ein kleines Beigeschmack? Schmeckle, weil, also ich kann nur, wir sprechen hier oft drüber, meine Frau mag es oft nicht, ja, die sagt immer so, ja, so in ihrem Job auch, als sie früher jetzt mittlerweile ist, steht sie drüber, die hatte, wenn ich irgendwie, weiß nicht, da irgendwie vorne auf einer Bühne stand, so in der Architektur, musste irgendwas Krasses machen, dann hat sie immer gesagt, du weißt halt immer nicht, wie viele denken eigentlich, bist du jetzt die Quotenfrau, also so wirst du halt oft reingereicht in so eine Nummer, oder du weißt auch, naja, also es manche Menschen, ich meine, Carsten hat vorhin über diesen, finde ich, übrigens unsäglichen Artikel von Jörg Riechers über diese Sponsor, furchtbar sowas zu machen, also lass sowas einfach, aber kennt man ja, dass Leute sagen, typische Quotenfrau, das birgt natürlich mal die Gefahr. Wie siehst du das? Findest du das gut oder würdest du sagen, boah, weiß ich auch nicht?
Ja, wir hatten tatsächlich jetzt auch viel beim America's Cup Diskussionen darüber, tatsächlich auch mit Leuten, die beteiligt waren am America's Cup, wie sinnvoll da zum Beispiel auch das Management mit den Frauen ist. Und grundsätzlich, ich finde gerade beim Ocean Race hat es gezeigt, dass irgendwie es zwar diese Quotenfrau gab, aber meistens die Quotenfrau ja letztendlich auch Top-Leistung abgegeben hat. Und ich finde immer, manchmal braucht es vielleicht einfach ein, zwei Jahre so eine Quotenfrau, damit alle mal verstehen, dass da gar kein Unterschied herrscht. Damit es einfach irgendwann in den Köpfen ankommt, okay, es ist jetzt gar nicht so dramatisch, vielleicht eine Frau mitzunehmen, vielleicht ist es ja manchmal auch ganz hilfreich, um vielleicht so ein Teambuilding besser hinzubekommen, plötzlich merkt man, Frauen, also vielleicht müssen sie nicht gerade in die Top-Grinder sein. Ich meine, gerade wenn man zu viert unterwegs ist, warum muss dann die Frau den ganzen Tag grinden, wenn es jetzt nicht die beste, aber Navigation, also als Navigator muss man viel im Kopf haben, aber jetzt keine großen Muskeln. Und da muss vielleicht einfach mal gezeigt werden, dass da gar kein Unterschied herrscht. Und wenn es ein paar Jahre jetzt sozusagen als dieses Quotenfrau dann wird es halt irgendwann normal und dann braucht man gar nicht mehr diesen Aspekt noch, dass man eine Frau mitnehmen muss.
Ja. Ich glaube, das ist genau ja der Punkt und das ist ja vielleicht auch ein bisschen gemein, weil prinzipiell hast du völlig recht, es spricht überhaupt nichts dagegen, sag ich mal, rein intellektuell oder wenn es nicht nur auf Kraft ankommt, dass eine Frau dann gerade in diesem Sport eine gleiche oder vielleicht sogar eine bessere Leistung bringt, aber es fehlt eben diese Erfahrung und das ist ja nicht nur im Offshore-Bereich, es war ja auch lange, guck mal, bei olympischen Segeln ist ja jetzt, glaube ich, waren die ersten Spiele, wo es genau 50-50 war und es gibt ja nun auch diese, ja, was das erste war ja Mixed Nacra, also Double-Handed Segeln, also wo dann im Grunde auch offengestellt wurde, steuert jetzt der Mann oder steuert die Frau? Und da wird man natürlich sagen, auf so einem Katamaran müsste eigentlich die Frau steuern, weil es ist hinten, da muss nur die Pinne halten und vorne muss man eigentlich den Spiel einpacken, das ganze brutale, sportliche Thema quasi bewältigen. Aber ich weiß, bei den ersten Olympischen Spielen haben fast nur Männer gesteuert. Hat auch gewonnen, auch hier unser Argentinier, Santiago Lange, mit, weiß ich nicht, 55 Jahren als Steuermann, wo du denkst, das geht doch gar nicht. Ja, aber der hat gewonnen, weil er eben schon vorher zwei Silbermedaillen im Tornado hatte. Der hat einfach die Erfahrung. Auch junge Leute jetzt in diesem Nacra haben das noch nicht aufholen können, genauso wie die Frauen nicht. Inzwischen, ich glaube, bei den vergangenen Spielen sind immer mehr auch, dass Frauen am Steuer sind im Nacra. Also ich finde, man kann das im Olympischen da sehr schön sehen, weil es da ja nicht einen Zwang gibt, wer wie steuert. Aber das eben, wie groß eben die Erfahrung ist. Und da haben Frauen einfach im Segelsport, weil das so lange ein männerdominierter Sport war, ist es natürlich auch immer noch, aber vielleicht, es gibt ja ein paar Hoffnungsgeschichten, dass sich das ändert. Aber da fehlt eben ganz viel Erfahrung. Ich glaube, im Offshore-Bereich im Grunde auch. Das denke ich, dass so eine Chancen, ja, wie im Grunde auch jetzt erstmal die Quote, genau wie Charlotte jetzt auch richtig hat, das verwechselt sich oder hofft wahrscheinlich oder hoffentlich verwechselt sich das dann irgendwann. Und das sagte jetzt auch, du sprachst eben über America's Cup. Ich weiß, Grant Dalton wurde dann auch angegangen beim America's Cup. Das ist, was ist denn der nächste America's Cup? Weil es ja nun auch Women's America's Cup gab und man hat ja gesehen, dass die Frauen auch dann eine starke Leistung zwar untereinander abgeliefert haben, aber wieso sollten die nicht auch gegen die Männer segeln? Wann kommt denn die erste Frau mal in den America's Cup? Weil der Dalton vom Team New Zealand macht ja mit maßgeblich die Regeln. Aber der sagt immer noch, na, die erste Frau, die jetzt mitsegelt, die soll sich einfach da so ihren Job sportlich erarbeiten. Also war da, glaube ich, nicht so angetan über eine Quote. Aber egal, es wird immer mehr Frauen und gerade Women's America's Cup hat es ja nun gezeigt, vorher gab es keine Frauen, die auf dem Niveau da gefoult sind. Beim letzten America's Cup gab es das nicht. Da gab es Youth America's Cup und so. Und es sind alles neue Impulse. Insofern, ja, glaubt man eigentlich, der Sport wird öffnet sich mehr und dadurch kommen eben auch junge Segler. Ich sage immer, das hat gar nichts mit Frau, Mann zu tun, viel auch so mit jung und alt. Also wann gibt es denn die jungen Segler, die auch jetzt zumindest beim America's Cup auch den Weg zum an die Spitze da finden, da gibt's oft gar nicht den Weg. Und wenn je länger die Alten da drin sind und die nicht aufhören, desto weniger gibt's da auch einen Weg an die Spitze. Und das muss man, glaube ich, ändern. Und vielleicht ist das jetzt gerade
der Fall. Gibt es natürlich echt so ein Silberrücken-Alpha-Tierchen-Treffen. Ne? Ich glaube, das wird dann für Frauen, also so von meiner Wahrnehmung her, extrem schwer. Aber sag mal,
nein, eigentlich nicht mehr, weil jetzt sind ja, wenn du dich erinnerst, bei den Italienern kommen jetzt die Jungen nach und die anderen, an Spittel tritt ab, das ist so eine richtige Generation ab und die segeln eigentlich nur noch damit, weil es damals eben diese Foiler gab. Silberrücken war vorher noch kurz, wenn ich an 2007 denke, diese ganzen America's Cup. Das sind ja dann wirklich die Jochen Schümann, der war ja damals auch schon älter, also die haben sonst normalerweise, die haben nur von ihrer Erfahrung gezehrt und dann durch dieses Foil, was jetzt gekommen ist, ist eher eine jüngere Generation nachgekommen, die jetzt aber auch langsam alt wird. Also das ist schon so ein Umbruch im Segeln, den du vorher nicht hattest. Aber ich sage nur als Beispiel dafür, wie viel Erfahrung in diesem Sport zählt und hat weniger das Geschlecht. Und sobald Frauen da eben auch eine Möglichkeit mehr haben, ihre Leistung zu zeigen und ich sag mal, im olympischen Sport ist da jetzt schon auf dem Weg, wie gesagt, 50-50, dann muss man niemand mehr sagen, Frauen können schlechter segeln. Also das ist totaler Quatsch. Also das ist da auf einem Niveau, ja.
Und also ich war da vor Ort und habe mit vielen über das Magenta-Projekt auch mit vielen Beteiligten aus den Teams gesprochen und da meinten alle ganz klar, also ob da jetzt eine Frau am Steuer sitzt oder nicht, das macht am Ende sozusagen keinen Unterschied, außer, also man braucht keine Kraft. Klar, wenn man jetzt den Fahrradfahrer setzt mit einer Frau, vielleicht kommt da nicht ganz die Power an, aber das muss man ja auch nicht, gerade wenn es da jetzt, oder damals meinten alle, dass es eventuell auch eher die Fahrradfahrer gar nicht mehr gibt, dann braucht es letztendlich, da gibt es keine Kraftposition mehr. Da ist dann einfach eine Gleichberechtigung und dann gibt es da eigentlich kein Argument mehr, warum Frauen da nicht sitzen dürfen.
Mal kurz zurück zu Vendée. War denn die Vendée schon immer geöffnet für Frauen? Oder also was heißt geöffnet, aber waren da schon immer Frauen zugelassen? Miku, weißt du das?
Stimmt, Michael.
Ja, also sie waren immer zugelassen, klar. Eigentlich schon. Und soweit ich Bescheid weiß, hat es in jeder Vendée-Ausgabe auch eine Frau gegeben, die zumindest an den Start gegangen ist. Doch, bin mir ziemlich sicher, ja.
Großes Beispiel war da, deshalb da musste ich eben noch dran denken, wir reden jetzt über, ist alles ganz neu und Frauen, ich meine, MacArthur hätte das Ding schon mal fast gewonnen.
Ja, sie hätte es fast gewonnen und das zu Zeiten, als es wirklich um Kraft noch ging, ne? War noch mit aber Segelwechsel noch ordentlich was, noch viel, viel mehr Arbeit als heutzutage auf den großen Booten. Und also Elle MacArthur war ja wirklich das Beispiel dafür, kleine Frau, also ne, Körpergröße, kleine Frau, die Enormes geleistet hat, Unglaubliches geleistet hat. Und die hat sich ja übrigens auch, ist ja einer der ganz, ganz allerersten gewesen, die tatsächlich eben in der französischen Hochseeszene wirklich ganz, ganz oben angestellt war und auch wirklich, also die haben sie ja geliebt. Elle MacArthur ist ja die große Liebe der Franzosen gewesen. Ja, und ich meine, also das soll jetzt keine Aufforderung sein. Aber es ist wirklich tatsächlich so, dass man halt eben bei den Franzosen und es läuft letztendlich doch immer wieder über Frankreich, gerade auch jetzt, wenn wir bei der Vendée Globe jetzt bleiben wollen und so, dass halt da eben immer noch, um da nochmal auf das zurückzukommen, was wir eben gesprochen haben, Leistung ist immer noch wichtig. Leistung ist einfach oberwichtig. Und wenn dann dazu noch der Social Media Aspekt kommt, wunderbar. Aber in erster Linie ist Leistung wichtig. Geht kein Weg dran vorbei.
Aber gut, gutes, El Megaso finde ich ist ein gutes Beispiel, weil ich meine, wo kam denn die Leistung her? Also die hat ja tatsächlich, okay, das war jetzt noch nicht Social Media Zeitalter, aber die hat ja durch ihre Person oder weil sie auch eine Frau war, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, hat sie ja dann durchaus da auch einen Vorteil gehabt und ihr Sponsor damals ist ja genau auf dieses Ding irgendwie angesprungen und der Effekt war, dass sie recht viel Geld in ein richtig gutes Schiff investieren konnte. Das heißt, normalerweise, wir haben jetzt über viele Frauen ja auch gesprochen und wenn du jetzt sagst, Leistung ist immer schwierig, die können ja nicht, ist ja nicht One Design Segeln wie beim, ja, vielleicht Olympisch oder auch damals beim World Wash Race, sondern das Material spielt eben immer noch eine große Rolle und Ellen hat damals, sie hat ein schnelles Boot bekommen und hat damit auch zeigen können, dass es eben funktioniert. Und in der Vergangenheit war das ja dann doch eher, dass die Frauen eher, die besten Frauen auch nicht das Material hatten, was die besten haben. Das ist bei dieser Vendée Globe, finde ich, auch anders. Zumindest Samantha Davis hat einen Neubau da auch bekommen und die anderen beiden Frauen, zumindest Clarisse und Justine, haben auch schnelle Boote, auch wenn sie von der Generation davor sind, aber die schlagen sich, oder man sieht sofort, auch gerade bei Sam Davies, die ist ja auch, glaube ich, bei dem CIC Dritte doch geworden hinter Boris, also die fährt ja dann da auf dem Niveau schon vorne mit, also da kann man es im Grunde jetzt schon sagen, aha, wenn das Material gleich ist, wenn es stimmt, dann ist dieser Effekt eben da, dass man da auch auf
Augenhöhe. Charlotte, wäre für dich so eine Mini-Kampagne irgendwie ein guter Einstieg für sowas?
Ja, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Da gab es jetzt auch gerade die Deutschen, Melvin und Lennart, die gesucht haben. Ich hatte mich tatsächlich auch beworben, leider da nicht reingerutscht. Mhm. Wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, dass nicht mal eine Frau eingeladen worden ist. Aber das nur Zeitfakt. Okay. Es ist tatsächlich auch eine Option. Bei mir ist jetzt gerade der Fokus, erstmal mein Studium zu beenden, weil ich einfach gerne eine Grundlage haben will, wo ich weiß, ich kann immer wieder zurückkehren. Was auch uns immer wieder gepredigt wird im Offshore-Bereich, man braucht ein Alleinstellungsmerkmal als Segler. Also irgendwas, was man kann, was andere Segler nicht können. Allein als Profitrimmer kommt man da meistens gar nicht so gut durch, sondern uns wird ständig in jedem, der sagt, wie kommt man da rein, wird immer uns gepredigt, ja, ihr braucht irgendein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen fokussiere ich mich tatsächlich jetzt gerade erstmal auf das Studium und das zu beenden. Und steht das auf jeden Fall auch noch im Raum.
Wie lange studierst du noch? Wann bist du fertig, voraussichtlich?
Ja, hoffentlich dieses Jahr dann. Ich bin gerade dabei, einen Praktikumsplatz zu suchen bei einem Segelmacher beziehungsweise im Designbereich und ja, sobald ich das habe und mein Bachelorarbeitsthema, dann bin ich dann hoffentlich durch.
Gibt es denn eine Frau, für die du am meisten, wo du sagst, ach, der würde ich es am meisten gönnen, die soll gewinnen? Hast du eine Favoritin?
Nein, ich glaube, also mein Hoffen ist, dass einfach so viel wie möglich Frauen in den Top-Plätzen mitfahren und einfach zeigen, wir können wirklich als Flotte da vorne mitfahren. Ich glaube, alle haben für sich einfach was ganz Großartiges. Und ich hoffe einfach, dass alle heile mit heilen Booten zurück ins Ziel kommen. Ja, wenig Bruch. Ich hoffe einfach, dass die Frauen zeigen können, dass sie ganz vorne mitfahren können und das als Truppe und nicht nur irgendwie Einzelne, die rausstechen.
Schaut, eine Frage hätte ich noch. Gibt es denn irgendwie für dich oder so für dich jetzt als, ist keine spezifische Frauenfrage, aber so Offshore, gibt es irgendwie einen Verband oder irgendwie? Also ich kenne mich mit solchen Sachen überhaupt nicht aus, aber so DSV hat, glaube ich, mit dir gar nichts zu tun, so großartig, ne?
Nee, das meinte ich eben auch mit, dass es sehr schwierig ist, als junger Segler, Seglerin in Deutschland wenn auch schon jemand irgendwie olympisch gesegelt ist, dann diesen Sprung zu schaffen in die große internationale Offshore-Szene. Meiner Meinung nach fehlt da einfach ein Bereich in Deutschland. Ich bin dann sehr schnell glücklicherweise nach England gerutscht, wo mir sozusagen genau diese Lücke geschlossen hat. Ich kam jetzt auch nicht aus dem Opti-Segeln oder allgemein aus dem Jollen-Segeln. Da hat mir natürlich auch nochmal ein großer Punkt gefehlt, aber es gibt erstens wenig Boote in Deutschland, aber es gibt auch nichts meiner Meinung nach Nachwuchsförderungsprojektmäßiges, wie es zum Beispiel das Griffe-Projekt in England gibt, obwohl es international offen ist. Aber wenn man nach Frankreich guckt, ich kriege ständig irgendwelche Anfragen. Ah, hier gibt's, wird ein junger Segler gesucht, hier wird ein junger Segler gesucht für große Offshore-Projekte. Dann wird aber immer im zweiten Satz auch gesagt, ja, es muss ein Franzose sein. Wo wir dann alle denken, ja, super, wo sind jetzt die deutschen Projekte? Also da vielleicht auch noch ein Aufruf an an Deutschland oder an die deutsche Offshore-Szene, dass da einfach ein gewisser, ja, dass da ein gewisser Punkt einfach, ja, fehlt. Ich habe das Glück, ich habe ein Boot von einem ganz tollen Eigner bekommen, oder bekomme das immer leihweise, aber ansonsten ist es schwierig, ein Double-Hand-Boot zu finden, um einfach mal Offshore-Segeln zu wortwörtlich trainieren.
Ist aber ein bisschen Vorteil, also weil einen kleinen Vorteil hast du als Frau, weil so Sachen wie Magenta gibt sowas für Männer auch. Das ist ein reines Frauenprojekt, ne?
Nee, eben. Ja. Deswegen ist tatsächlich in Deutschland, habe ich schon ein paar Freunde, die auch mal sagen, da hast du jetzt als Frau schon wirklich einfach einen Vorteil.
Ja, das ist ja bei den ganzen Nachteilen ist es ja auch irgendwie.
Also,
es ist ausgleichend.
Genau, aber es ist auf jeden Fall, aber ich glaube, als Deutscher. Junger Segler oder Seglerin, es ist einfach nochmal ein Nachteil, da in diese Welt zu kommen.
Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viele Vorteile in Zukunft und ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du heute Zeit hattest. Wir werden das verfolgen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, klar. Und dann sagen wir alles Gute für dich und mach's gut. Bis bald.
Ciao, ciao. Tschüss. Toi, toi, toi. Tschüss.
Segelreporter Vendée-Globe Spezial, der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com